den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
Aktuell entsteht der Podcast in Kooperation mit der Akademie der Wissenschaften in Hamburg.
Darüber hinaus danken wir Stefanie für die Mitarbeit bei dieser Folge.
Die Kohle war der industrialisierten Welt vor 100 Jahren längst nicht mehr genug. Überall machte man sich auf die Suche nach noch leistungsfähigeren Energieträgern und hatte die Tür zum Erdölzeitalter an vielen Orten der Erde bereits weit aufgestoßen. Zu den Pionieren dieser Entwicklung gehörte mit der österreichisch-ungarischen Doppelmonarchie auch ein diesbezüglich vielleicht eher unerwarteter Kandidat. Schon seit dem frühen 19. Jahrhundert destillierten galizische Juden aus dem Erdöl, das sie in Erdgruben südlich von Lemberg fanden, sogenanntes Leuchtöl. Seit den 1850er Jahren erleuchtete galizisches Petroleum, sogenanntes Nafta, die Straßenlaternen in Wien. Ende des Jahrhunderts war daraus schließlich eine riesige Industrie gewachsen, die nach dem Ersten Weltkrieg plötzlich auf polnischem Staatsgebiet lag und weiter boomte. Dass die Menschen vor Ort von diesem Reichtum freilich wenig profitierten, sondern überwiegend in bitterster Armut lebten, erfahren wir aus der Feder eines prominenten Reisenden, der sich im Herbst 1924 zwei Monate in Polen umgetan und seinen Bericht aus dem galizischen Kalifornien, unter anderem für dessen Ausgabe vom 23. Juni 1925, auch dem Hamburger Echo verkauft hatte, Alfred Döblin. Frank Riede hat ihn für uns begleitet.
Im Nafta-Revier von Alfred Döblin. Von Lemberg breche ich auf dem heutigen Lwow, der ehemaligen Feste eines ruthenischen Herzogs Leo gegen die Tataren. Ich fahre südlich durch eine fette, ackerreiche Ebene. Dann kommen Wiesen, Stoppelfelder, große Herden schwarzer und fleckiger Rinder. Pferde laufen frei herum mit jungen, braunen Füllen. Weiße Flecken im Grünen, die sich bewegen, Hälse und gelbe Schnäbel hochstrecken, schreien, sind Gänse. Immer wieder Viehherden. Hirten in weißen Leinenhosen, schwarzer Fellmütze, Ukraine. Da sind ihre kleinen Einzelgehöfte, Ziehbrunnen mit Rädern, die Bäuerin nackte Füße, lose geblümter Kattunrock, das weiße Kopftuch unter dem Hals geknüpft, greift in die Speichen, dreht den Eimer hoch. An einer Station läuft ein kleiner Junge dem Zug nach, an einer anderen Station ein bellender Hund. Das Land wirft sich hügelig auf, wird baumreicher, immer die gelben und roten Flammenbäume, dazwischen ernste, tiefgrüne Nadelhölzer. Stree liegt hinter mir. Über zwei Schnellzugstunden bin ich südlich Lemberg. Der Zug fährt in Drozhobych ein. Ein menschenreicher Bahnhof. Bauern schleppen zu zweit verdeckte Körbe und Säcke. Juden in langen schwarzen Röcken heben sich hinten die Röcke hoch beim Überschreiten der Schienen. Drüben bei dem Perron schreit einer durch die Hände. Oettinger, Oettinger. Man kontrolliert nicht am Ausgang. Vor dem Bahnhof das Gerufe. Panje, Panje, Fiaker. Da stehen nebeneinander 12, 15 offene Einspänner. Die Kutscher schwingen eben winkend die Peitschen, zeigen auf jeden, der aus dem Tor tritt. Ein Slotti. Ich sitze in einem der Kästen. Er fährt lange nicht, ruft und lockt noch andere. Dann holpert, humpelt er los, eine Zeit lang eben, dann schwer bergan, in tiefe Chausseelöcher. Was kommen für Häuser? Es ist ein Dorf, eine lange, morastige Straße, tief herabhängende Schindeldächer, kleine Holzhäuser, manche mit Mörtelbewurf, getüncht und gefärbt, mit bläulichen, gelben, rosa Farben bemalt. Viele Dächer werden vorn von Holzpfeilern getragen, die sind oft rund, zu Säulen geschnitzt, einige haben primitive Ornamentik. Drüben auf dem Weg treten forsch zwei buntröckige Bäuerinnen mit schwarzen, hohen Stulpstiefeln den weichen Morast. Der Weg wird wieder plan. Die Straße links wimmelt von Menschen und Wagen. Ich biege seitlich ab, bin auf dem großen Platz. Ein viereckiger, weiter Marktplatz. Buden und Tische, Pferde, Gespann, Fiakereien, alles in Lehm und Unrat von Stroh, Schutt, Abfällen einsinkend. Eine ganze Linie Tische hat ausgelegt, bunte Tuchballen, in Buden hängen Kopftücher, Wäschestücke. Dahinter sitzen, stehen, spatzen und rufen Händler und Händlerinnen, Juden mit deutschen Namen, Händler in weichen Mützen, schmutzigen Kleidern, diskutierenden Gruppen auf dem Platz vor den einstöckigen Häusern. gebückte alte Juden, entsetzlich zerrissene Kaftane, schmierig mit lumpigen Hosen, aufgeplatzten Stiefeln, suchen am Boden in dem Unrat mit Stöcken. Einer hat einen langen, gelbweißen Bart, trägt einen durchlöcherten, steifen Hut mit halb abgerissener Krempe, murmelt, spielt mit den dicken Fingern, bettelt. Und dann bettelt aus dem Gedränge am Platz hervortretend eine ältere, sehr hässliche, schielende Frau mit unordentlichen Haaren und dann eine jüngere, die ihr kleines Kind in ihr Kopftuch eingewickelt hat und dann ein barfüßiger Junge und dann ein Mann im Schlapphut, der einen großen Apfel isst, kaut und die Schale einfach aus dem Mund fallen lässt, alle jiddisch sprechend, gebt mir was und seid gesund. Fürchterlich steht inmitten dieses Marktplatzes ein viereckiger, hoher Turm mit einer Uhr. Der Turm ist allein, keine Kirche, kein Haus an ihm. Er ist wie ein Bein, dem man den Leib abgerissen hat. Hier muss eine Beschießung stattgefunden haben. Die Mauern am Fuß des Turms ragen noch. Oben sind Wände von Zimmern sichtbar mit Tünchung und Tapetenresten. Die Zimmer sind nicht da. Seitlich Schutt. Dann höre ich, dies war das Rathaus, man riss es vor dem Krieg ab, um es zu erneuern, nachher musste es dabei bleiben, nun steht die Ruine. Rechts an einer roten Kirche eine breite Straße. Der Sumpf in der Mitte hört nicht auf. Hier stehen schöne Bäume, leidliche Häuser. Vor einem wohl öffentlichen Gebäude ein leeres Postament. Dies war Mickiewicz, der polnische Nationaldichter. Die Ukrainer haben die Büste bei ihrem Vorstoß vor einigen Jahren beseitigt. Zuletzt zwei, drei ansehnliche Villen. Abwärts des Marktes aber, jenseits des Unrats und des schauerlichen Turms, Gassen. Es wird entsetzlich. Wer dies, diese Gassen und Häuser nicht gesehen hat, weiß nicht, was Elend heißt. Es sind nicht Häuser, sondern Häuserreste, Buden, Scheunen, Hütten, bretterbelegte Fenster, glaslose Fenster, Dächer ohne geschlossenes Dach, verfallene Baracken dicht gedrängt, einen neben der anderen, manche mit Kellern, die wohl ausgemauert sind, aber wie Höhlen erscheinen. Alles übervölkert. Schrecklich inmitten dieses Wohnungsjammers der Anblick eines mächtigen, frisch geweißten Hauses. Es ist die Synagoge. Auch sie war verfallen, man hat sie erneut, und ich kann den Gedanken nicht loswerden, man hätte sie nicht erneuern sollen, man hätte die Wohnungen erneuern sollen. Die Häuser sollen längst demoliert werden, der Krieg kam. Da haust eine jämmerliche Bevölkerung die armen Juden des Orts massenhaft verwahrlost von Tag zu Tag sich durchschlagend. Ich bin skeptisch. Frage Sachverständige, sind diese Leute wirklich so arm? Sind sie vielleicht an den Schmutz assimiliert, gehen nicht heraus, auch wenn es ihnen besser geht? Vielleicht 15 bis 20% hochgegriffen, die große Masse hat keine Wahl, sie kann sich nicht bewegen. Einem betrügerischen Kutscher vertraue ich mich an, fahre mittags abwärts in eine Rohölraffinerie. Wenn man durch das Fabriktor tritt, umfasst einen eine andere Welt. Weitläufige, moderne Anlagen, Gleise, Röhrenleitungen, in hellen Büros klappern Schreibmaschinen. Gut gekleidete Angestellte, Herren und Fräulein gehen herum, sitzen an Tischen. Draußen, diese einzelne Fabrik hat über 1000 Menschen, laufen Schienen von 2 Meilen Länge. Das Rohöl in Röhren aus Borislav hergedrückt, wird verarbeitet, lagert in großen Tanks. Man wärmt es vor, dann beginnt die Destillation. Ich sehe die großen Kessel. Hier arbeiten nebeneinander polnische, jüdische, ukrainische Arbeiter. In einem besonderen Hause schießt, sprudelt, glasgeschützt das leichte, weiße Benzin aus den Destillationsröhren. In einer anderen Anlage laufen in winkligen Rinnen ihrer verschiedenen Schwere Folgen Schmieröle ab, die schweren, leichten, das Blauöl, dann das Paraffin. In einem Hause gießt man Kerzen um die eingezogenen Dochte, man dampft die Rückstände ein, sonderbar diese leichte, poröse Kohle, die ich aufhebe. Es ist Kohle und doch keine Kohle, sie soll sehr rasch entflammbar sein. Ich will wieder zurück nach Borislav, sehen, wie das Öl aus der Erde kommt, übernachte in Drozobitsch, sehe noch manches am Vormittag. Der langsame Zug fährt dann fast 1 Stunde. Unten auf der Straße steht einmal ein weißhaariger Bettler, verneigt sich tief vor dem fahrenden Zug, hält die Mütze hin. Die Landschaft wird stärker hügelig. Nun treten dichter, blaue und schwärzliche Massen am Horizont auf, Berge, Berge Karpaten, die Vorberge der Karpaten, vor dem Bahnhof Borislav, es steigt eine Masse lebhafter Menschen aus, wieder die Kutscher. Ein ganzer Wagenzug setzt sich in Bewegung über eine abgründige Chaussee. Ein Schlagbaum, eine Biegung des Weges und jetzt eine fast schnurgerade, enge Straße, durch deren Morast in beiden Richtungen Wagenkariolen. Die Wagen fahren tief, man geht rechts und links auf Holzbrettern, die auf hohen Holzbohlen lagern. Unter den Bohlen fließt Unrat, Lehm. Kleine Häuser flankieren die Straße und alle 10 Schritte ragen auf beiden Seiten Masten der Fernsprechleitung, jeder besetzt mit der Masse weißer Porzellanisolierungen. Das ist ein ganzer Wald von Masten. Man geht die ganze lange gerade Straße unter ihnen. Auf den ansteigenden grünlichen Bergen liegen weiße Flecken, man hält es für Schnee oder geschältes Holz. Jetzt sieht man, es ist weißer Rauch. Dicht aus dem Boden faucht er bei den Bohrtürmen. Haushohe, schlanke Pyramiden aus Holz stehen neben der Straße, einzeln, in Gruppen, in Scharen auf den Bergen, mitten im Grün, zwischen Baumstumpfen. Alle Bäume sind gekappt. Die schweren Pyramiden lassen von oben eine schräge Rinne herunterlaufen. Es sind die Bohrtürme mit der Lagerung der langen Seile. An der Straße treten die Häuschen oft ganz zurück, im Grünen spielen Hunde, weiter hinten bläst der weiße Dampf. Ich fahre den Berg hinauf zu einem Turm. Eine tierige, dicke, schwarze Lache steht seitlich von ihm, Öl mit Erde aus dem Bohrloch gelöffelt, überall Petroleumgeruch. In dem Kesselhaus hat man keine Kohlen. Die Bohrung gibt Erdgas her, damit heizt man. Mit kolossaler Gewalt schlägt die Flamme an die Wand des Kessels. Der Turm, das Gebälk, stoßweise dumpf krachend, eine Bohrung im Gange. Die Anlagen sind einfach. Röhrenleitungen aus dem Bohrloch für das Gas, ungeheure Tanks für das Rohöl, unterirdische Leitungen, in denen es nach Drohobytsch mit Dampf getrieben wird. Gegen 12.000 Arbeiter hängen an den Werken, im Ort gruppieren sich noch 15.000 bis 20.000 Menschen um sie. Im Halbdunkel flammen die elektrischen Lampen auf. Die Berge, die Ebene, wo Türme stehen, ist überzogen von den kleinen Flämmchen. Wie ich abwärts fahre, durch die verstümmelten Wälder funkeln am schwarzen Himmel die ersten Sterne, an den Berglehnen zuckt ein Heer von ihnen, und überall dröhnen und blasen. Auf den hohen Holzsteigen im Ort patrouilliert ein Schutzmann mit aufgepflanztem Bajonett. Eine Lokomobile liegt mit gebrochenem Rad halb quer über die Straße. Wie es wimmelt von Menschen. Eine amerikanische Schöpfung im Sumpf stecken geblieben, Ausbeutungsobjekt, die Besitzer und Spekulanten verzehren in Wien und Paris ihre Gelder.
Und unter dem zauberhaften Bergrevier sagt Naphta ja, nicht Befreiung und Entfaltung des Ich sind das Geheimnis und das Gebot der Zeit. Was sie braucht, wonach sie verlangt, was sie sich schaffen wird, das ist der Terror. Bis morgen.
Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.